Und wir sind in der zweiten Stunde und begrüßen am Telefon jetzt Heiner Kontschak, Musiker, Regisseur, Autor und was noch alles, Schauspieler natürlich, ja. Komponist. Hallo Heiner. Schön, dass du da bist oder besser gesagt zugeschaltet bist, weil wir immer noch Gäste nicht empfangen hier bei uns im Studio. Du bist von 100 auf 0 jetzt
gestürzt. Innerhalb von ein paar Stunden, ja. Mitte März, ja, genau.
Du bist ja immer voll beschäftigt gewesen.
Ja, ich habe normalerweise so 200 Auftritte im Jahr. Aber jetzt habe ich seit dem 11. März war ich nicht mehr auf der Bühne und seit dem 16. März habe ich auch keine Probe mehr gehabt.
Wie gehst du damit um?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, das war so, ich war nicht darauf vorbereitet. Also ich habe die erste Woche ziemlich ratlos zu Hause gesessen und gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich wusste es nicht. Ich mache den ganzen Tag Musik, 5-6 Stunden lang spiele ich Gitarre, Mandoline, Klavier, aber es ist so ziellos und das ist so neu für mich. Ich bin jetzt 45 Jahre im Geschäft und lebe von meinen Auftritten und von meinen Proben und von meinen Vorstellungen und Konzerten und plötzlich habe ich gar nichts mehr und habe auch keine Einkünfte und gar nichts und bin jetzt zu Hause. Mein Kater freut sich da wahnsinnig drüber, weil er hat mich noch nie so viel gesehen und schmust den ganzen Tag mit mir. Das ist sehr schön.
Wie war dein letzter Auftritt?
Mein letzter Auftritt war am 11. März in Reutlingen in der Tonne mit meinem Rio-Reiser-Programm. Der war schön. Das war schon ein bisschen seltsam, weil irgendwie, da war ja schon Corona ziemlich angesagt, aber da war nicht klar, dass die Theater und die alle nicht mehr spielen dürfen. Dass es keine Konzerte mehr gibt und so, das war dann nicht klar. Das war dann doch überraschend. Also ja, ich kann damit inzwischen umgehen, aber es ist irgendwie sowas, irgendwas zwischen Urlaub und Vorruhestand oder so, irgendwas dazwischen, nur unvorbereitet. Das ist so das Komische dran.
Hast du Soforthilfe beantragt?
Habe ich auch ziemlich schnell und ganz unbürokratisch bekommen. Das hilft mir natürlich sehr. Also jetzt habe ich kein Einkommen, aber ich habe Geld bekommen, dass ich die nächsten 3 Monate alle meine Unkosten mehr oder weniger bezahlen kann.
Was hast du da angeben können an Unkosten?
Was ich so monatlich ausgeben muss, ne? Das ist also Miete, das ist Künstlersozialkasse vor allem und so, da kommt man dann auf insgesamt so 7.000 bis 8.000 Euro, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, so irgendwas, über 3 Monate, ne?
Und das hilft übers Gröbste hinweg?
Das hilft übers Gröbste hinweg. Also mein Kontostand ist irgendwie relativ konstant und wird sich halt in den nächsten 3 Monaten um einiges abbauen. Aber es wird so sein, dass ich leben kann. Ich kann leben. Ich habe das kein Problem, irgendwie jetzt meine Brötchen zu kaufen oder irgendwas. Ne? Das geht alles.
Hättest du dir jetzt wieder eine Festanstellung gewünscht?
Nee, das kann ich nicht mehr. Also wenn man so lange frei ist, dann kann man nicht mehr zurück in Festanstellung. Das geht nicht mehr. Dazu bin ich auch zu alt inzwischen. Nee, ich bin trotzdem froh. Also, mir geht's ja gut. Also, ja. Das Komische ist, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt Musik mache zu Hause und mir Lieder ausdenke und Lieder schreibe oder ich arbeite auch an einem Theaterstück, ich weiß aber gar nicht, also ich habe die Zusage, dass ich das Theaterstück auf die Bühne bringe. Das wäre dann im Lindenhof. Nur die Frage, wann, das steht als ein Stern. Kein Mensch weiß, wann es irgendwie weitergeht. Das ist so.
Und wie sind die Lieder jetzt? Haben die schon irgendwie einen Touch von einen Krisentouch alle?
Nee, das kann man so nicht sagen. Also ich habe eins tatsächlich geschrieben über aber das ist nicht so ernst, über Corona sogar, tatsächlich habe ich das geschrieben, weil es irgendwie so, ich wohne ja am Ortsrand von Ofterdingen und es ist hier jetzt so, hier ist eigentlich nie was los, aber in den letzten Wochen sind hier unzählige von Spaziergängern, die irgendwie jetzt hier, ich bin am Ortsrand und da ist nichts mehr, da ist ein Berg und da ist ein Wald und da gehen die alle jetzt spazieren, so, das ist das, was mich denn so irgendwie doch auch beeinflusst. Also hier ist sonst nichts und plötzlich kommen nur noch Spaziergänger und viel mehr Tiere. Also ich habe hier schon Rehe und ein Hasen im Garten gehabt, ich hatte schon einen Fuchs in der Nähe vom Garten, wir haben dauernd Eichhörnchen hier, also alles Tiere, die sonst nicht herkommen. Das ist irgendwie, weil weniger los ist, glaube ich. Das ist verrückt. Also, ist interessant.
Und das hat dich inspiriert zu einem Lied?
Ja, genau.
Das Volk von Spaziergängern in Ofterding.
Ja, also eigentlich so dieses, dass alle anderes Tempo drauf haben. Dass alle nicht Auto fahren oder weniger Auto fahren, sondern alle zu Fuß sind und Fahrrad fahren und irgendwie ist alles so, ja, entschleunigt ist. Das darüber habe ich was geschrieben, ja.
Und sonst kannst du die Zeit für dich oder diese Zwangsisolation auch schon künstlerisch nützen, oder?
Ich kann es, aber es ist mir schwer gefallen, weil ich das noch nie hatte, dass es so ziellos ist. Also ich habe natürlich Termine für Premieren, für Liederprogramme, für Konzerte, auch für neue Sachen und so. Aber ob die eingehalten werden, weiß kein Mensch. Also meine Premiere, die ich eigentlich Ende März in der Tonne gehabt hätte, in Reutlingen, ist jetzt verschoben auf Ende September. Aber ob das stattfindet, weiß noch kein Mensch. Ne? Das steht wirklich alles in Sternen. Also man weiß es nicht.
Und was macht die soziale Isolation mit dir?
Ach, das kann ich irgendwie ganz gut ab. Also ich bin ja nicht so, also ja, wie gesagt, am Anfang fiel es mir sehr schwer. Also da saß ich hier und dachte, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Jetzt bin ich hier, ich kann schlafen, wann ich will, ich kann aufstehen, wann ich will, ich kann ins Bett gehen, wann ich will, es kümmert sich kein Mensch drum. Meine Frau arbeitet noch im LTT, ich bin also auch sehr viel alleine, aber ich kann damit ganz gut umgehen. Also ich kann es teilweise auch genießen, dass ich mal plötzlich so keine Termine habe und ich auf die Uhr gucken muss und so, das geht ganz gut eigentlich.
Wie gibst du dir Struktur im Tag?
Gar nicht. Ich lasse den Tag laufen. Ich stehe morgens auf, trinke meinen Kaffee und dann steht da meine Gitarre und dann fange ich an zu spielen und ich spiele so lange, wie ich Lust habe.
Und dann?
Dann gehe ich irgendwann einkaufen oder koche mir was oder warte auf meine Frau und wir kochen zusammen irgendwas, keine Ahnung. Also ich brauche da keine Struktur, das kann ich ganz gut. Das mache ich im Urlaub auch immer so, dass ich also einfach den Tag laufen lasse. Da werde ich manchmal zum extremen Frühaufsteher, was ich sonst nie werde. Also manchmal stehe ich tatsächlich um 6:30 auf, weil ich wach bin. Das passiert mir sonst nie, weil ich ja sonst immer nachts um 12 erst nach Hause komme oder so, ne? Logischerweise. Da lasse ich mich überraschen. Ich brauche da keine Struktur. Ich muss mich auch nicht zwingen zum Arbeiten oder zum Liederschreiben, zum Musikmachen. Das geht von alleine.
Und was macht diese Unsicherheit mit dir? Das kann ja auch noch zur existenziellen Bedrohung werden.
Also ich habe ein paar Reserven, die habe ich noch. Und ich habe keine Ahnung, wenn das jetzt tatsächlich noch ein Jahr dauert oder so, keine Ahnung, dann kann es schwierig werden. Ja, dann muss ich gucken, wie es weitergeht. Das weiß ich dann auch nicht. Aber da mache ich mir keine Gedanken darüber jetzt erstmal.
Inwiefern guckst du dir sonst so an, was im Kulturbereich passiert und mit anderen Kunstschaffenden, mit denen du auch sonst so zu tun hattest?
Ja, ich habe schon ein bisschen Kontakt immer zu einigen und es gibt ja auch immer wieder Leute, die dann irgendwas, heute Nachmittag zum Beispiel fahre ich nach Rottenburg ins Kino Waldhorn und die machen mit mir dann irgendwie für irgendwelche YouTube-Kanäle irgendwelche Einspielungen und so. Also, und da gucke ich mir auch andere Sachen an, was andere so treiben. Ich habe schon ein bisschen Kontakt zu ein paar Leuten. Also meist telefonisch oder auf eine gewisse Distanz und so. Aber ja, ich schaue einfach, wie es denen geht. Es sind ja ganz viele, die in der vergleichbaren Situation sind. Also ich meine, und wir Künstler in Anführungsstrichen haben es da, glaube ich, noch etwas besser sogar manchmal als die da irgendwelche Betriebe haben, die nichts mehr machen können. Also wo dann noch Angestellte dran hängen und so. Ich bin ja ganz allein für mich verantwortlich. Das ist ja ein großer Vorteil. Ich muss ja nicht noch für andere Leute mitdenken oder muss noch nicht andere Leute entlassen oder irgendwas. Das ist viel schlimmer.
Aber die Läden dürfen heute wieder aufmachen und das Kulturleben hat noch kein Zeitfenster, das wiederkommen kann.
Ich glaube, wir Künstler sind die Letzten, die dran kommen. Da würde ich von ausgehen. Also alle anderen haben, oder nicht alle, viele andere haben ja auch eine Lobby. Also wenn die Fußball-Bundesliga tatsächlich wieder spielt ohne Zuschauer oder so, haben die immerhin eine Lobby, weil es da um viel, viel mehr Geld geht als um uns kleine Künstler. Aber ich muss trotzdem sagen, dass diese Corona-Soforthilfe, die ich tatsächlich innerhalb von 6 Tagen, glaube ich, bekommen habe, das fand ich eine großartige Sache. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich dann gehen die einfach vor die Hunde, die Menschen.
Und wenn man sich jetzt so auch schon ein bisschen, nicht ein Fazit, aber so auch noch mittendrin so anguckt, auch welche Bedeutung Kultur auch für eine Gesellschaft haben kann, haben muss, hat sich da irgendwas getan bei dir in diesem quasi grundsätzlichen, in der Auseinandersetzung, Gedanken daran?
Ja, schon. Also ich habe unheimlich viele E-Mails bekommen von Menschen, die gesagt haben, mir erzählt haben, wie sehr ihnen Theater und Musik in der Öffentlichkeit fehlt. Das fand ich sehr beeindruckend. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Also es gibt einfach viele Menschen, die daraus eine Kraft ziehen, aus einem Konzert, selbst wenn ich es gebe. Also selbst das. Das fand ich, habe ich gerade erst gestern eine ganz, ganz schöne E-Mail wieder bekommen von einer Frau, die mir erzählt hat, wie sehr sie Kraft schöpft, wenn sie bei mir im Konzert sitzt, so, und dass sie dafür ein paar Stunden einfach in eine andere Welt abtauchen kann, die sie glücklich macht und die ihr Kraft gibt für den Rest des Lebens, also so ähnlich. Das ist toll, und es tut mir auch unendlich leid, dass die das jetzt nicht haben, so.
Das ist persönlicher Support für dich, und ja. Was würdest du dir noch wünschen, vielleicht auch in einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung zum Thema Kultur und Kunst?
Dass die Menschen kapieren, dass das nicht das Letzte ist, was man irgendwie, was wieder lebendig werden muss. Es kann nicht nur um Autogeschäfte gehen oder so, ne? Also um Lobbyarbeit gehen oder so. Es muss auch darum gehen, dass Kultur gut tut. Also man erlebt es ja, mein Freund Adrian Oswald, der spielt ja jeden Abend um 18 Uhr in deren Dingen auf seinem Balkon Musik, und er hat jeden Abend auf den verschiedenen Balkons seine 30 Zuschauer und Zuhörer und ein altes Ehepaar über 80, die jeden Abend dazu tanzen und so. Was das gerade bei den Menschen macht, die jetzt so isoliert sind, das ist gigantisch wichtig, und das darf man nicht vergessen. Ich meine, wie hieß er? Gustav Heinemann, ne? Der hat immer erzählt, diesen berühmten Satz, die Stärke einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit den Schwächsten umgehen. Und ich glaube, das ist irgendwie, das ist schon richtig, der Satz. Das erkennt man daran. Ne?
Aber es ist eben auch, ja, ein Abwägen immer. Sind die Schwachen jetzt die Risikogruppen oder sind die Schwachen auch die Kulturschaffenden?
Erstmal sind es, glaube ich, die Risikogruppen oder die Flüchtlinge. Also wie da jetzt mit diesen Flüchtlingen da in Griechenland umgegangen wird, da könnte ich kotzen. Also das ist so erbärmlich, so eine Schande für die Europäische Union. Das sind die wirklich Schwachen. Also die Künstler sind da nicht so schwach wie die. Künstler haben immer noch ihre Kunst, aber die haben gar nichts. Die sind nur bedroht von allem. Von Krankheit, von Kälte, von alles. Also das ist nochmal eine andere Geschichte. So, ich fühle mich ja jetzt nicht als der Schwächste in der Gesellschaft, weiß Gott nicht. Also nur ich denke, man darf nie vergessen, was Kunst und Kultur aus den Menschen macht und gemacht hat, wie viel Kraft das gibt, das darf man nicht vergessen. So, das, ja, in der Richtung.
Wie könntest du dir ein Reset da wieder vorstellen? Welche Szenarien sind da möglich?
Also ich glaube, dass man jetzt zum Sommer hin dazu übergehen wird, dass man kleine Open-Air-Konzerte geben wird. Davon gehe ich aus. Das wird auch schon teilweise so geplant. Also das LTT denkt darüber nach, gerade ob sie in ihrem Innenhof Theatervorstellungen machen und sowas, solche Dinge machen. Ich glaube, so kann es langsam weitergehen. Aber ob man so ein Sommertheater, normales Sommertheater, das kann ich mir kaum vorstellen, dass das im Juli, August irgendwie irgendwo hinhaut.
So eng beieinander?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird man nicht gehen. Ich glaube, glaub das nicht. Also vielleicht bin ich da auch zu pessimistisch, aber ich bin eigentlich nicht pessimistisch. Ich bin, glaube ich, eher realistisch. Ich glaube es einfach nicht, dass das so schnell wieder zurückgeschaltet werden kann auf normalen Betrieb.
Hast du selber auch Angst, dich anzustecken?
Nee. Wie eigentlich? Also ich bin ja nur zu Hause fast. Also eigentlich nicht, nein. Meine Frau hat Außenkontakte, aber auch nicht viele. Die arbeiten im LTT da auch nacheinander, also nicht miteinander, sondern nacheinander. die ist in der Maskenabteilung. Also die machen jetzt irgendwelche Perücken für irgendwelche Stücke, von denen man noch nicht weiß, ob sie stattfinden, und solche Sachen machen die.
Und die Maßnahmen, die verhängt worden sind, also die ganzen Abstandsregeln zur Social Distancing, das findest du das alles verhältnismäßig?
Naja, es gibt da schon Schwachpunkte, also die sind ein bisschen absurd. Eigentlich glaube ich, ist es grundsätzlich richtig, das glaube ich schon. Also ich glaube, anders geht es wohl nicht. Es ist nur so, dass es manchmal übers Ziel hinausgeschossen wird. Also ob da jetzt manchmal zwei Leute zusammen spazieren gehen oder drei und die halten einen gewissen Abstand, ist dann eigentlich auch egal. Also da hört es irgendwie auf. Und ich habe eine, was ist denn das, die Schwester, meine Schwägerin, die Schwester meiner Frau, eine der Schwester meiner Frau, die habe ich gestern gesehen, die war in Österreich und muss jetzt 2 Wochen in Quarantäne. Das macht sie auch, aber sie ist bei der Ausreise überhaupt nicht danach gefragt worden. Die ist nicht gefragt worden, wo sie herkommt. Die hat keine Anordnung vom Gesundheitsamt, aber man weiß, dass man dann irgendwie in Quarantäne muss. Dann macht sie es auch, aber es wird überhaupt nicht eingehalten. Also entweder muss man das konsequent durchziehen, also weil sonst ist das ja, das sind viele Sachen, wo ich mich frage, was, da werden Regeln aufgestellt, die werden nicht kontrolliert und andere Dinge werden total überkontrolliert. Ich hätte noch nie so viel Polizei, das bei mir in Ofterdingen gesehen wie in den letzten 3 Wochen. Also die irgendwas kontrollieren, ich weiß es nicht. Aber anderes wird halt gar nicht kontrolliert. Das ist schon ein bisschen seltsam. Also ja, und Mundschutz, ich habe einen Bart, alle sagen, mit dem Bart braucht man keinen Mundschutz. Weil das hilft sowieso nicht, wenn man einen Bart hat. Also, ne, solche Dinge. Also der, es wird, glaube ich, relativ vernünftig damit umgegangen, aber das Ganze treibt auch Auswüchse so ein bisschen manchmal. Ja,
ja, eben diese freiheitlichen Einschränkungen, manche sehen da die Demokratie auch bedroht. Glaubst du, man kommt da auch aus da wieder raus? Oder
das hoffe ich schon, dass man da wieder rauskommt, weil es sind ja jetzt schon Stimmen da, die sagen, da muss man wirklich aufpassen. Also ich hab die Hoffnung schon, aber natürlich manchmal auch die Befürchtung, dass das ausgenutzt wird, ne? Dass man sagt, so, jetzt gibt es halt keine Demonstrationen mehr oder so, ne? Also, natürlich muss man demonstrieren dürfen und man muss eben demonstrieren dürfen mit 3 Meter Abstand und so, ne? Die Leute stehen dann an den Läden an mit 2 Meter Abstand, dann darf man auch demonstrieren mit 2 Meter Abstand. Warum denn nicht, finde ich. Und da habe ich immer Befürchtung, dass das irgendwie ein bisschen nach hinten losgehen kann, klar. Andererseits spüre ich natürlich auch eine große Solidarität, selbst hier in der Nachbarschaft bei mir hier. Also Leute, die ich kaum kenne, sind sehr solidarisch und fragen, kommen vorbei und fragen, ob sie gehen jetzt einkaufen, ob sie was mitbringen sollen und solche Dinge. Das finde ich irgendwie, habe ich vorher auch noch nicht erlebt. Ja, hat jeder für sich hingemacht. So, ne?
Also siehst du auch, dass da in der Krise auch eine Chance liegt?
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Welche könnte...
Also das ist erstmal, was ich schon gesagt habe, ich finde, es ist eine unglaublich große Entschleunigung und die finde ich ja total angenehm. Also diese Hektik auf den Straßen, die Drängelei auf der B27 und so, das ist ja alles nicht mehr da erstmal. Und dadurch sind auch die Menschen, haben eine andere Ruhe, die haben eine andere Gelassenheit und das finde ich sehr angenehm. Das ist schon eine Chance, dass man das wieder entdeckt, dass man irgendwie auch anders miteinander umgehen kann, ohne diesen ganzen Dauerdruck, dieses nach unten treten und nach oben klettern und so. Das ist ein bisschen weniger geworden in manchen Bereichen, aber nur so, wie ich das erlebe. Ich wohne in Ofterdingen im Dorf, wie gesagt. Das ist irgendwie überschaubarer.
Würdest du dir wünschen auch, dass mehr Leute dann die Systemfrage stellen, ob der Kapitalismus...
Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, jetzt die Zeit, dass man sich fragt, wie wollen wir Menschen miteinander umgehen? Also das ist schon, glaube ich, das ist eine Frage, ja. Ich lebe immer so in dem Gefühl, wir müssen endlich kapieren, dass alle Menschen verschieden sind, aber alle gleich viel wert sind. Und jetzt in so einer Krise sind alle gleich viel wert, weil sie alle die gleiche Angst haben oder die gleiche Situation oder eine ähnliche Situation haben. Das ist eine Chance, ja, das sehe ich schon so.
Zurück zur Kunst. Du hast dein Album vorhin noch vorbeigebracht, dein letztes.
Ja, ich war zum ersten Mal seit Wochen wieder in Tübingen. Schön, ja.
Kontschak singt Gundermann,
ja.
Wo nachts im Wald die Steine schreien. Kannst du zu dem Album ein bisschen was sagen?
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Vor 2 Jahren kam ja dieser Spielfilm über Gerhard Gundermann in die Kinos. Und der Plattenverlag, bei dem ich auch meine CDs veröffentliche, der Buschfunk in Berlin, der hatte die glorreiche Idee, zum Erscheinen des Films sollte eine Tribute-CD erscheinen, so heißt es, glaube ich, ne? Tribute. 10 Bands oder Künstler singen jeweils 2 Lieder von Gerhard Gundermann und das soll dann als CD zur Filmpremiere rauskommen. Da wurde ja auch ich gefragt, weil ich ja seit inzwischen 20 Jahren mit der Randgruppen-Kombo Gundermann spiele und singe. Jetzt ist es so, meine Randgruppen-Kombo ist aber schon, die war ja eigentlich mal eine LTT-eigene Produktion, aber die sind ja schon längst in der ganzen Republik verstreut, in Berlin, Hamburg, Osnabrück, München, sonst wo. Ich kriege die nicht zusammen für 2 Lieder im Neckar-Soundstudio im Sudhaus oder so. Hab dann dem Buschfunk vorgeschlagen, dass ich 2 Lieder komplett selber einspiele, ganz alleine, also alle Instrumente nacheinander. Habe ich dann auch gemacht. Ich war auch pünktlich fertig, aber die anderen 9 Bands oder Künstler sind nicht fertig geworden. Und so erschien diese Tribute-CD gar nicht. Jetzt hat dem Buschfunk aber meine beiden Einspielungen haben dem sehr gut gefallen. Und daraufhin hat er gesagt, Mensch, dann mach doch jetzt einfach eine ganze CD, du alleine. Dann habe ich einfach eine ganze CD komplett alleine, also alle Instrumente, alle Gesänge selber eingespielt, ganz alleine. Und so ist diese CD entstanden, mit der ich dann auch noch mit 2 weiteren Musikern auf Tour gegangen bin, letzten April und Mai letztes Jahr. Wäre ich übrigens ab Mitte Mai wieder. Ich hätte eigentlich jetzt vom 10. bis zum 20. Mai 9 Konzerte in Berlin, Leipzig, Dresden, sonst wo, fallen natürlich alle aus. Ja, aber ja, und das, so ist diese CD entstanden. Ich habe diese Lieder ganz neu eingespielt, habe also ganz anders eingespielt, als ich sie sonst spiele. Anderen Tonarten, mit anderer Instrumentierung und habe da sehr viel Freude dran gehabt.
Also unterscheidet sich deutlich von dem Programm der Randgruppen-Kombo.
Total, es klingt völlig anders, ja.
Aber die Songs überschneiden sich zum Teil?
Zum Teil schon, ja, ja. Ein paar sind dabei, die habe ich noch nie irgendwie auf CD gebracht. Und viele, also zum Beispiel das Lied Krieg, das spiele ich auf der CD nur mit der Mandoline und wir spielen sonst mit 10 Leuten und einem riesen Nachspiel und so. Das habe ich alles anders gemacht und so, das ist vieles. Oder das Lied So wird es Tag spiele ich sonst auf der Gitarre und jetzt spiele ich es auf dem Klavier und singe es eine Oktave tiefer und so. Also solche Sachen, das klingt einfach völlig anders, ja.
Und OW, OW ist sowas wie der Titelsong?
Ja, wenn man so will, in diesem Lied kommt die Zeile vor, hier draußen, wo nachts im Wald die Steine schreien, das ist das ich finde dieses Bild so unglaublich schön. Hier draußen vergeht den Apparaten das Klingeln, hier draußen, wo nachts im Wald die Steine schreien, von denen lernen wir jetzt wieder weinen und singen und ansonsten stille zu sein. Das finde ich einfach sehr weit vorne.
Und das hören wir jetzt. Heiner Kontschak singt Gundermann. Owe, owe.
Und ansonsten still zu sein. Und ansonsten stille zu sein. Owe, owe.
Du bist schon lange Fan von Gundermann und warst einer der Ersten, die ihn quasi wieder aus der Versenkung geholt haben. Sag nochmal für alle hier, was findest du an ihm so bemerkenswert?
Ach, das ist, kann ich schwer in wenige Worte fassen. Ich kenne keinen Liedermacher, der so geerdete, so intelligente Songs in einer solchen Menge und Hülle und Fülle gemacht hat, wie dieser Mann. Ich kann das nicht beschreiben. Das geht ja nicht nur mir so. Es gibt ja also eine unendlich große Fangemeinde von diesem Menschen, der leider schon 1998 mit nur 43 Jahren viel zu früh gestorben ist.
Das eine ist, sind die Texte, die dich beeindrucken, und was hat er musikalisch auf dem Kasten?
Ja, da hatte er natürlich auch gute Leute, die ihm geholfen haben. Erstmal finde ich ihn auch alleine, ist bei Soloauftritten gibt es grandiose Aufnahmen. Der hat auch schon eine große Intelligenz gehabt, was Melodien betrifft, wobei er auch gerne geklaut hat, das muss man dazu sagen. Also er hat viele gecovert, von Springsteen, über Tom Waits, über alles Mögliche, das hat er auch gemacht. Aber er hat das mit seiner ganz eigenen Note gemacht. Und wenn ich sage Cover, er hat dann aus Tom Waits oder Springsteen, er hat eine völlig neue Texte draus gemacht. Er hat zwar die Melodien dann benutzt oder zumindest so ähnlich benutzt, aber hat das nie irgendwie eins zu eins übersetzt. Das hat war gar nicht sein Interesse, das hat ihn irgendwie inspiriert. Ich glaube, er konnte auch gar nicht so gut Englisch.
Und das Klischee des Baggerfahrers aus dem Osten?
Ja, das ist natürlich lustig, aber ich meine, das ist natürlich eine völlig beeindruckende Persönlichkeit gewesen, der Mann. Also ich habe ihn nie kennengelernt, aber ich kenne ja nun ganz viele Leute, die ihn kannten, und habe viel über ihn gelesen und gesehen. Und das ist schon also ein unfassbarer Workaholic, muss das gewesen sein. Also wenn man 20 Jahre Baggerfahrer im Schichtdienst ist, in drei Schichten, und trotzdem nebenher 150 Konzerte im Jahr gibt, alleine oder mit Band, dann muss man das schon irgendwie, das muss man schon wollen. Ne? Da ist nicht viel mit Schlafen. So.
Wie ging es ihm eigentlich dann mit dem Apparat in der DDR?
Mit dem Apparat, du meinst mit der Stasi?
Ja.
Das ist ja auch eine ganz eigene Geschichte. Ja, der ist mit 19 in die Partei eingetreten, wurde dann auch als IM, also als informeller Mitarbeiter, gehandelt, hat dann auch Berichte geschrieben über Kollegen und Kolleginnen. Dann ist er aber irgendwann so mit der Partei angeeckt, dass er rausgeschmissen wurde und dann selber bespitzelt wurde. Also der hatte damit zu tun. Er selbst nannte sich immer er gehört zu dieser übergangenen Generation, die den wirklichen Sozialismus nicht mehr erleben durften und aber auch keine Alternative vorgesetzt bekommen haben. Und er hat da lange versucht, dran zu arbeiten. Also, das ein unfassbarer Typ. Ich meine, der Typ fliegt von der Offiziersbewerberschule runter. Der wollte Berufsoffizier werden, wird da rausgeschmissen, weil er sich daneben benommen hat. Und dann geht er als Hilfsarbeiter auf den Tagebau, und nach einer Woche macht er der Leitung des Tagebaus eine Liste von 20 Verbesserungsvorschlägen. Die müssen ihn gehasst haben ohne Ende. Ja, da kommt so ein langhaariger Affe, der nicht mal eine Aktentasche dabei hat, wo sein Butterbrot drin ist, sondern einen Geigenkasten, und macht dann nach einer Woche, sagt er hier, eine Liste mit 20 Missständen in diesem Tagebau, und die müssen ihn gehasst haben ohne Ende. In dem einen Film über ihn sagt auch sein ehemaliger Arbeitgeber, der letztendliche Grund, ihn aus der Partei rauszuschmeißen, war, der Typ wird einfach zu anstrengend. Ja. Der wollte zu viel. Der wollte dann noch irgendwas, was schon gar nicht mehr ging. Das hat er wohl erst zu spät realisiert. Sehr, sehr spannende Geschichte. Der Film über ihn, dieser Wundermann-Film, der ist eigentlich ziemlich gut in dieser Hinsicht, weil der das Ganze relativ neutral erzählt. Was ihr mal gesehen hast. Also, nee. Das ist schon sehr spannend.
Was hat die Wende mit ihm gemacht?
Ja, die Wende hat mit ihm gemacht, dass er im Westen auftreten durfte, wo ihn aber keiner kannte. Also der war ja sogar mal in Tübingen, hat im LTT mal gespielt. Da hat er mal es gab es damals auch den SWF Liederpreis gewonnen. Das gab mal so eine Liederbestenliste-Sendung als vor der Fusion der Sender. Da kam der dann auch nach Tübingen und so. Die Wende hat mit ihm gemacht, dass er teilweise ziemlich hilflos den neuen ganzen Geschäftsgrundlagen ausgeliefert war. Er konnte damit nicht so gut umgehen. Also der hatte schon ein paar Probleme mit dem Kapitalismus, so wie der dann funktioniert und wie er sich dann so da auch im Osten so breit gemacht hat. So, da hatte er schon ein paar Probleme mit.
Wo nachts im Wald die Steine schreien, heißt die aktuelle CD von dir, wo du Gundermann singst, da gibt's Intermezzi drauf. Ja. Was verbirgt sich dahinter?
Das sind meine eigenen, das ist nicht Gundermann, das ist alles von mir. Ich habe ich habe vor, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren angefangen, ganz intensiv Mandoline zu spielen. Ich habe das früher nur so nebenher gemacht und da habe ich irgendwie die Liebe zu meiner Mandoline entdeckt. Habe mir eigentlich auch eine bessere Mandoline gekauft, die sich nicht so schnell verstimmt und die ich sehr gerne habe. Und das sind also kleine Stückchen, kleine Musikstückchen, meistens ganz kurz, die ich einfach auf meiner Mandoline komponiert habe. Manche sind in irgendwelche Theaterstücke eingedrungen und manche sind einfach so entstanden.
Als strukturgebende Elemente,
ja, so.
Trenner.
Ich bin ja nicht nur, also ich mache ja auch meine eigenen Sachen. Ich mache ja nicht nur Gundermann-Cover oder Gundermann-Neuinterpretation oder sonst was. Ich mache ja auch meine eigenen Dinge. Und das wollte ich dann einfach auf der CD irgendwie auch ein bisschen präsentieren.
Wer weiß, wann die nächste CD mit eigenen Sachen erscheinen kann.
Keine Ahnung. Habe ich nicht vor im Moment.
Dann schlag doch mal vor, welchen Song wir noch hören können.
Oh, da gibt es viele. Also was ich sehr gerne mag, ist ja zum Beispiel Keine Zeit mehr, finde ich auch. Oder Brigitta. Brigitta ist, da gab es jahrelang nur eine Strophe und einen Refrain. Und irgendwann ist vor 3, 4 Jahren sind 2 weitere Strophen aufgetaucht. Und Brigitta hat dann auch noch ein paar neue Strophen, die es noch nirgendwo auf CD gibt, dabei.
Wer ist Brigitta?
Brigitta ist die Grube, in der er gearbeitet hat.
Also keine Lady.
Nee. Ich glaube, der hat nur ein einziges Liebeslied geschrieben in seinem Leben, soweit ich weiß. Und das ist eigentlich für seine Tochter Linda bestimmt und nicht für eine Frau, also nicht für eine Liebesbeziehung zu einer Frau, sondern nur zu seiner Tochter. Das glaube ich. Brigitta ist die Grube. Meine Grube Brigitta ist pleite, heißt das Lied.
Ja, aber die hat er ja auch geliebt irgendwie, oder?
Ja, er hat immer gesagt, er war ja länger auf dem Bagger, als er mit seiner Frau zusammen war. Das ist schon ein prägender Satz, finde ich. Also.
Heiner Kontschak singt Gundermann, hier kommt Brigitta.
Ich war in Bergen, weiter habe ich nichts gelernt. Ich habe dieses Land in jedem Winter treu gewärmt. Die Lunge ist wie ein Sack mit Kohlebrocken voll.
Du hast ja schon eine Vorliebe für Cover. Ne? Gundermann, Paul Simon, Rio Reiser, Pete Seeger und dann noch diverse andere Abende der Club 27.
Ja, das habe ich auch schon gern gemacht. Wobei ich, das muss ich immer sagen, dass man sagt Cover, denkt man immer, man spielt es so nach wie das Original, so möglichst nah am Original, wie es geht. Das habe ich nie gemacht. Also gerade eben, was ihr da gehört habt, das ist schon das Lied von Gerhard Gundermann, aber ich spiele es von der Instrumentierung völlig anders und das ganze Nachspiel, was da eben lief, ist von mir. Also das ist so schon sehr oft so gewesen. So. Also das habe ich auch bei, am extremsten habe ich die Musik verändert, als ich meinen Woody Guthrie-Abend gemacht habe. Also da sind viele Lieder kaum wiederzuerkennen, so einige. Und habe vieles auch neu komponiert und nur die Texte genommen und so, habe ich viel gemacht. Ja, also ja, aber schon klar, es hat mich immer, das ist meine Geschichte. Ich bin, seit ich 14 bin, lebe ich in dieser Musikwelt und es hat mich immer fasziniert. Aber genauso mache ich meine eigenen Dinge. Ich schreibe ja auch meine eigenen Theaterstücke, meine eigenen Liederabende und meine eigene Musik.
Und das steht ja ist in einer ausgewogenen Balance, oder?
Ich finde schon, ja.
Ja, da bist du ja gerade auch immer ständig dran. Also das vergeht ja kein Jahr, wo nicht einiges Neues von dir erscheint oder auf eine Bühne kommt.
Dieses Jahr wird wenig Neues auf die Bühne kommen von mir, vermutlich, aber ja.
Die Zwangspause. Aber trotzdem ist ja schon was entstanden oder am Entstehen gewesen. Du warst in der Probe schon.
Ja, ich hätte eigentlich Ende März Premiere gehabt in Reutlingen mit einem Liederprogramm. Da hätte ich wieder Lieder gespielt, die nicht von mir sind. Ich habe vor vielen Jahren am LDT ein Liederprogramm entwickelt, das sich immer wieder erneuert hat. Es geht um Lieder, die politisch oder soziokulturell eine Bedeutung haben. Also Lieder, die sich mit Widerstand, Hoffnung und solchen Dingen beschäftigen, also die irgendwas bewirken, bewirkt haben oder bewirken könnten oder die irgendwo einen Anlass haben, der in der Politik zu suchen ist und so. Und daraus habe ich einen Liederabend entwickelt und der wäre Ende März zur Premiere gekommen. Ist jetzt verschoben worden auf Ende September. Ich hoffe, dass das dann auf die Bühne kommt. Der ganze Abend heißt Keine Macht für niemand.
Tonsteine, Scherben, Albumtitel.
Das ist ein Scherbentitel und wir haben auch drei Lieder von Rio Reiser oder den Scherben da drin. Aber auch noch ganz andere. Tracy Chapman, natürlich John Lennon und Konstantin Wecker und was da alles so. Fängt bei den Bauernkriegen im 16. Jahrhundert an und hört heute sozusagen auf.
Als chronologisches Protestsongstück?
Ja, aber natürlich subjektiv chronologisch, ne? Also ganz subjektiv, ja. Also ich mache große Sprünge, es geht über die, fängt bei den Bauernkriegen an, wie gesagt, dann geht es über die Badische Revolution 1848, dann springen wir in das Jahr 1916, Gründungsjahr der IRA, der Irish Republic Army, da kommt das Lied Zombie von den Cranberries eigentlich, dann geht es über den Ersten Weltkrieg, geht es zum Widerstand gegen Hitler, Attentat auf Hitler, geht über berühmte Rosa Parks, ich weiß nicht, ob die ihr was sagt, das ist die Frau, die 1955 in Montgomery in den USA als schwarze Frau in der Mitte eines Busses saß, wo sie nicht hätte sitzen dürfen, weil Schwarze nur hinten sitzen durften, die nicht aufgestanden ist und dafür letztendlich ins Gefängnis kam. Und da gibt's ein wunderbares Lied von den Neville Brothers, Sister Rosa heißt das, und so geht das weiter über The Times, They Are Changing, Martin Luther King, Tracy Chapman, und so weiter, bis heute, ja.
Deine persönliche Protestsong-Hitparade?
Ja, natürlich. Ich habe einfach geguckt, welche Lieder interessieren mich und wo finde ich eine gute Geschichte dazu. Es sind einfach, also die Geschichte von Tracy Chapman ist zum Beispiel wunderbar. Die war Besucherin bei dem, im Wembley-Stadion, bei dem Konzert zum 70. Geburtstag von Nelson Mandela. Da saß er noch im Knast. Und dann hat Stevie Wonder gespielt und sein Computer ist ausgefallen und er konnte seine Programme nicht mehr abrufen, musste also abbrechen und dann ist Tracy Chapman eingesprungen vor 70.000 Leuten mit ihrer Gitarre und zwei Tage später waren weltweit sämtliche Platten von ihr ausverkauft und dann ging sie mit Sting und Bruce Springsteen auf die und Peter Gabriel auf die Human Rights Now Welttournee und sang dann zwei Jahre später bei Nelson Mandelas Freilassung vor dem Gefängnis zu und sagen, talking about a revolution. Das sind so Geschichten, die ich einfach sehr anrührend und sehr spannend finde. Und solche Geschichten habe ich für alle Lieder mir zusammengesucht.
Ja. Und die würdest du dann auch auf der Bühne erzählen dazu?
Ja, nicht nur ich, sondern ein vierköpfiges Schauspielensemble und ein dreiköpfiges Musikerensemble.
Also da wird auch geschauspielert?
Da wird auch gespielt, ja.
Szenisch?
Auch kleine Szenen sind dabei, ja.
Zu?
Dann, ja, denn zum Beispiel Georg Elser, der Hitler-Attentäter, der das aber nicht hingekriegt hat, der, wir zeigen also einen Verhör mit ihm zum Beispiel, solche Sachen machen wir.
Also ein Liederabend Ende September, keine Macht für niemand, hoffentlich mit Heiner Kontschak. Was wäre noch sonst gewesen?
Dann habe ich vor, zusammen mit einer Schauspielerin, die auch Musik macht und singt, und mit meinem langjährigen Begleiter Christian Dähn, dem Schlagzeuger, will ich ein neues eigenes Liederprogramm auf die Bühne stellen. Das Ganze wird dann im Oktober, Ende Oktober Premiere haben, so Gott will. Dann mache ich als allernächstes wieder in der Tonne was, und zwar Anfang des Jahres, Februar Premiere, ein Abend über das Leben von Mahatma Gandhi. Da habe ich einfach vor kurzem zufällig eine Dokumentation im Fernsehen gesehen. Das hat mich sehr fasziniert. Und jetzt recherchiere ich gerade über Mahatma Gandhi. Und dann kommt noch im Lindenhof, da ist der Zeitraum noch nicht klar, entweder im späten Frühjahr, also im Mai ungefähr, oder auch erst im Herbst nächsten Jahres, ein Abend, da bin ich dabei, einen relativ bekannten französischen Film fürs Theater zu adaptieren. Adoptieren habe ich gerade gesagt, ne? Adaptieren wollte ich sagen. Das ist der Film Verstehen Sie die Belliers? Das ist ein Film, da geht es um ein musikalisch begabtes Mädchen, das als einzig Hörende und Sehende in einer taubstummen Familie lebt. Und ich habe dadurch, dass ich immer im Franz K. die Schmuckschatulle, Heiners Schmuckschatulle mache, habe ich viel Kontakt zur Gebärdensprache bekommen und das fasziniert mich sehr und darum geht es auch in diesem Film. Und deshalb dann auch im Theaterstück. Das sind so meine nächsten größeren Projekte, die ich vorhabe.
Und die fließen dir jetzt aus der Feder in der Isolation?
Ja, natürlich, weil ich überhaupt keinen Druck habe, lasse ich mir auch Zeit. Also es gibt schon mal Tage, wo ich einfach sage, ach, heute mache ich gar nichts oder so, das gibt's auch. Aber eigentlich bin ich da dran, ja. Ich recherchiere gerade, Gandhi habe ich mir gerade vieles durchgelesen und habe mir diesen Film aus den 80ern nochmal angeguckt mit Ben Kingsley und mache mir dauernd Notizen, schreibe schon mal Dialoge oder mache szenische Entwürfe oder mache ein Szenenprotokoll, wie ich das immer nenne, also was wie viele Szenen sollen es ungefähr werden und was passiert in diesen Szenen und wie komme ich von einer Szene zur anderen, da mache ich mir gerade schon Gedanken drüber, ja.
Den wirst du aber nicht selber spielen in Gandhi, oder? Sonst muss die Matte ab.
Das ist mir doch zu unähnlich.
Normalerweise hast du ja auch so feste Jahresstationen und Rhythmen, dass du im Sommer auch Südfrankreich viele Sachen entwickelst. Das ist jetzt erstmal gestrichen, oder?
Also ich habe da schon vor längerer Zeit meine Hütte, mein Häuschen gemietet, gehe aber leider davon aus, dass das wahrscheinlich nicht klappt. Ich glaube nicht, dass ich dahin darf. Es ist erst im Juli, aber ich war keine Ahnung, ja. Das sind viele Sachen, die es gibt ja so etliche Termine, die jedes Jahr eigentlich immer zur gleichen Zeit stattfinden. Das sind meine Randgruppenkonzerte im Oktober. Jedes Jahr eigentlich immer in Dresden und in Erfurt. Keine Ahnung, ob das stattfindet. Und dann die Randgruppenkonzerte rund um Weihnachten in Tübingen, Berlin und Leipzig. Keine Ahnung. Das weiß ich alles noch nicht. Da gehe ich mal von aus. Ich hoffe, dass es bis dahin vielleicht wieder geht. Aber das ist ja denn das schon wieder, also in Berlin, Leipzig, das nennt man denn schon wieder Großveranstaltung, weil ja mehr als 1000 Leute da zuhören. Keine Ahnung, muss man alles sehen.
Würdest du mit Mundschutz auf die Bühne gehen?
Kann ich nicht singen, glaube ich. Vor allem nicht mit der Monika spielen.
Wir reden nochmal über das, was so gerade entsteht. Du schreibst Lieder auch zu Hause und hast gesagt, du hast einen Song geschrieben über die Krise, über das, was du auch so siehst von deinem Fenster, von deinem Haus in Ofterdingen aus.
Ja, also das hat mich inspiriert. Also das einfach jetzt, dass ich merke, dass meine ganze Umgebung irgendwie anders ist. Also hier sind mehr Spaziergänge, hier sind mehr Radfahrer, hier sind mehr Tiere, weil alles leiser, ruhiger und entschleunigt ist. So. Und dann kenne ich halt Leute, die entweder in Quarantäne gerade sind, weil sie den Virus haben oder den die vielleicht haben könnten und oder die in Quarantäne waren, wie eine junge Frau, die ich ganz gut kenne aus Kusterdingen und habe mir darüber Gedanken gemacht und habe gestern ein Lied geschrieben, das ist irgendwie, ich kann es ja mal vorlesen, singen, jetzt will ich es noch nicht machen, aber vorher am Telefon singen habe ich auch noch nie gemacht, es ist noch nicht fertig, aber das Lied heißt Veronika, der Lenz ist da. Man denkt, das gibt's schon, gibt's auch, aber meine Melodie ist eine andere, der Text ist auch ein anderer. Also der Text geht so. Ende April, der Lenz ist da, die Sonne scheint ganz wunderbar und alle Knospen sprießen. Die Vögel singen tralala, doch leider kann Veronika das alles nicht genießen. Denn leider hat Veronika ein Virus namens Corona und sie muss Türen und Fenster schließen. In ein paar Tagen, wirklich nur ein paar, können wir uns, Veronika, auch endlich wieder küssen. Ich spiele für dich, Veronika, auf meiner Mundharmonika mit Genesungsgrüßen. Soweit ist das Lied erstmal da.
Schön, haben wir doch noch was ganz Aktuelles.
Ja, ist ganz frisch. Und gestern Mittag um 12.
Und das kann sich noch weiter verändern, oder?
Da werde ich noch weiter dran arbeiten.
Ja. Aber die Melodie
ist mal so die ersten Gedanken.
Die traditionelle Melodie wird es bekommen.
Nein, ganz anders. Ganz anders.
Volkslied-Cover dürfen wir nicht erwarten von dir.
Nein, überhaupt nicht. Ist eher fast leicht angejazzt.
Dein weiterer Blick in die Zukunft jetzt, näher, ferner?
Ja, ich meine, ich werde jetzt ja 65, ne? Also ich habe schon vor, das Ganze so langsam etwas ruhiger angehen zu lassen. Das mache ich schon länger so ein bisschen. Also ich habe zum Beispiel solche Sachen, wie ich sie vor 3-4 Jahren noch gemacht habe, da habe ich regelmäßig in Krefeld gespielt und solche Sachen. Sowas mache ich nicht mehr. Also ich fahre schon noch rum und so, aber nicht, dass ich regelmäßig jetzt so irgendwo spiele, wo ich stundenlang im Auto sitze und so. Das mache ich irgendwie nicht mehr. Ich werde nochmal in Ingolstadt arbeiten nächsten Sommer, nochmal eine Inszenierung machen und ansonsten bin ich immer dem Lindenhof und der Tonne verbunden, wobei auch das, ich meine, der Lindenhof, die sind am härtesten betroffen von allen hier in der Gegend, von den Theatern meine ich, weil die sind die, die brauchen eine Einspielquote von 60% für ihren Etat und da die auch nicht spielen können, weiß ich nicht, also irgendwann, wenn das lange dauert, dann sind die ganz stark gefährdet. Ne? Also das ist echt ein Problem.
Dass die Insolvenz da auch drohen könnte.
Ja. Und die haben ja gerade umgebaut und alles, also da ist auch nicht viel über.
Aber bei dir ist keine Rente oder so, würdest du erstmal nicht machen.
Nee. Nee. Dazu bin ich einfach zu gerne auf der Bühne, da würde mir was fehlen. Also, wie es mir jetzt ja auch fehlt, so. Kann mir das nur nicht vorstellen, nee. Solange meine Finger mitmachen und solange mein Hals mitmacht und ich gesund bin, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mich jetzt irgendwie zur Ruhe setze oder so. Also das, nee.
Gehst du selber eigentlich auch mehr spazieren jetzt als sonst?
Ach, ich gehe eigentlich jeden Abend mit meinem Kater spazieren, das mache ich halt immer, wenn ich zu Hause bin. Also ich habe einen Kater, der geht mit mir spazieren. Also ich gehe dann einfach hier von meinem Grundstück runter über die Wiese in den Wald und der kommt immer mit. Das liebt er. Er fordert es auch jeden Abend von mir ein, dass ich es mache. Und so mache ich meinen Spaziergang da jeden Abend. Ja, ich fahre ein bisschen mehr Fahrrad als früher. Also zum Brötchen holen oder so. Aber sonst genieße ich meinen Garten.
Den Lenz. In Ofterding. Ja,
den Lenz im Garten, genau.
Ja, vielen Dank, Heiner Kontschak.
Gerne.
Alles Gute, toi toi toi, dass die Kultur auch wieder anläuft und du deinen Platz da natürlich auch haben wirst.
Freue ich mich auch drauf, alles klar.
Vielen Dank.
Danke fürs Gespräch, schön, dass ihr angerufen habt.
Ja, danke, Heiner Kontschak.
Macht's gut.